Ihr könnt schon mal zu 1. Korinther 8 hintippen oder hinklicken. Zum Thema Handy. Ich habe übrigens den Frühlingsanfang total verpasst, auch wie der Klaus. Am Freitag habe ich auf das Handy geguckt, es zeigt 4 Grad. Und ich dachte so, okay, musst du Mütze anziehen, musst du Jacke anziehen? Und dann, okay, bin ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, ich habe geschwitzt. Und dann am Samstag, Johnny und ich sind einkaufen gegangen und ich gucke auf das Handy, was muss man anziehen? Es steht 4 Grad. Und dann hat Jolene gesagt, guck mal nach draußen, was haben so andere Leute für Sachen an? T-Shirt, also Pullover, das kann doch überhaupt nicht sein. Okay, bin ich dann doch ohne Jacke dann rausgegangen. Jolene hat doch die Jacke noch mitgenommen. Und dann heute gucke ich, nochmal 4 Grad. Dachte ich so, das kann jetzt wirklich nicht sein. Dann habe ich gemerkt, seit Donnerstag steht meine Temperaturanzeige auf dem Handy still. So, ich habe voll den Frühlingsanfang verpasst. Jolene und ich waren letzte Woche am Samstag in Oxford. Und dort war die Fabians Hochzeit. Kennt jemand den Fabian? Toll, ein paar Leute. Der ist ein Student gewesen der Mathematik. Ist jetzt Doktorand in Oxford. Und der kommt halt hierher in den Semesterferien. Seine Eltern wohnen hier und deshalb kennt ihn der eine oder andere. Kommt auch in unsere Gemeinde. Und wir gingen also nach Oxford, dieser Wissenschaftshochburg. Sechstbeste Uni der Welt. Mal zum Vergleich, Deutschland hat keine unter den ersten 50. Nur so. Also die Elite der Welt hat dort studiert. Zum Beispiel Bill Clinton. Bill Clinton hat dort studiert und wurde bekanntlich der Führer des größten Landes wirtschaftlich dieser Erde. Und hier soll man Würde zeigen, hier soll man Respekt zollen in dieser Stadt. Wer nicht im Anzug und Krawatte an die Prüfung geht, wird schon gar nicht zugelassen. Und in so einem Unigebäude fand dann auch die Hochzeit statt. Und da hingen dann so Bilder berühmter Absolventen an der Wand. Und du fühlst dich sofort schlecht. Du vergleichst dich sofort und fühlst dich sofort schlecht. Aber der Prediger dieser Hochzeit, der hat es irgendwie nicht so gefühlt, glaube ich. Er stand da so drüber irgendwie, aber er hat auch nicht in Oxford studiert. Aber er begann seine Predigt dann ungefähr so. Fabian, du wirst bald Doktor der Mathematik aus Oxford sein. Und solchen Leuten bieten dann reiche Firmen normalerweise Top-Gehälter an. Also deshalb wählte ich jetzt mal die Bibelstelle, 1. Korinther 8, 1. Und was er da gesagt hat, das kannst du nur auf Englisch wiedergeben. Knowledge puffs up, but love builds up. Also auf Deutsch, Wissen bläht auf und Liebe erbaut. Das Titel meiner Predigt, Wissen bläht auf, Liebe erbaut. Also ich konnte denken, ein bisschen ein starker Start dieser Hochzeitspredigt. Aber es wurde dann natürlich viel sanfter noch. Aber ich möchte bei diesen starken Aussagen über Liebe kurz ein bisschen bleiben, die in der Bibel sind. Diese überragenden Aussagen über Liebe in der Bibel. Jetzt seid ihr sicher alle bei 1. Korinther 8, Verse 1 bis 2. Nun zur Frage des Götzenopferfleisches. Gewiss, wir haben alle Erkenntnis. Doch die Erkenntnis macht aufgeblasen, die Liebe dagegen erbaut. Wenn einer meint, er sei zur Erkenntnis gelangt, dann hat er noch nicht so erkannt, wie man erkennen muss. Also erstens, Liebe hat einen viel besseren Effekt als Wissen. Und wer sich auf Wissen konzentriert, der hat noch überhaupt nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Auch eine krasse Aussage in 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Oder 1. Johannes 3,17. Wenn jemand Vermögen hat und sein Herz vor dem Bruder verschließt, wenn er in Not sieht, wie kann dann die Gottesliebe in ihm bleiben? Also wir sollen also die Welt nicht lieben, wir sollen auch was drin ist da nicht lieben, sondern wir sollen dann Menschen in Not helfen. Sonst kann es passieren, dass wir selber unsere Liebe zu Gott noch verlieren. Aber dann wieder Paulus. 1. Korinther 13, Vers 3. Wenn ich meine ganze Habe verschenkte, wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, so nützte es mir nichts. Also auch da wieder ohne Liebe Menschen in Not helfen, nur weil es halt richtig ist, sind wir noch nichts. Ich meine, was ist das für eine Aussage? Und wir haben jetzt gerade schön von dem Klaus gehört, das hat mir sehr gefallen. Er hat noch so ein bisschen Ostern rezitiert. Wir haben alle letzte Woche von Ostern die Botschaft gehört. Jesus ist gekreuzigt worden unter Pontius Pilatus. Das ist ein Fakt. Dokumente beweisen es. Ein Soldat hat ihm ein Speer in die Seite gestochen, um zu schauen, ob er tot war. Er war wirklich tot. Und deshalb, das hat man gesehen, dass da Wasser und Blut rausgekommen ist. Und deshalb konnte man ihn dann runternehmen. Das Leiden war vorbei. Das Kreuz, der Zweck des Kreuzes war vorbei. Er wurde begraben. Soldaten versiegelten das Grab. Soldaten hielten Wache. Und diese Siegel, kurz zu sagen, wenn du da den Stein dann wegrollst, um Jesus zum Beispiel zu stehlen, dann sieht man das halt. Also das war eigentlich auch ein Beweis, dass Jesus nicht gestohlen wurde. Aber Jesus ist nach 2 Tagen wirklich vom Tode auferstanden. Ich muss da gar nichts mehr dazu sagen. Der Klaus hat es wirklich toll gesagt, hat mich sehr bewegt. Aber wie groß ist dieses Konzept von der Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten? Und jetzt wieder Paulus, 1. Korinther 13, 13. Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Ich meine, wie kann Paulus so etwas sagen? Was kann größer sein als dieses Konzept von Auferstehung, Jesus von den Toten? Das ist einfach unglaublich, was da für Aussagen in der Bibel sind. Jetzt mal eine Wahrheit über mich, den Steifen, den Ingenieur, der nicht so oft weint. Ich weine sehr selten. Das hat mich schon mal jemand gewarnt, das ist nicht gut. Aber ich habe geweint letzten Samstag. Ja, ich habe geweint, als sie sich die Eheversprechen gaben, diese krassen Versprechen bis zum Tode und so weiter. Und als ich diese Tränen abwischte, ich hab zum Fenster rausgeguckt, da war ein Garten, da hat die Sonne so reingeschienen. Und ich dachte, die Liebe, wie kräftig ist sie, dass sie mich zu weinen bringt, noch vieles anderes vollbringt. Und jetzt wollte ich eine Predigt über Liebe machen. Und an der Stelle möchte ich mit euch zusammen beten. Ja, heiliger Gott, du hast uns aufgezeigt, wie unglaublich groß und mächtig dieses Konzept der Liebe ist. Größer als Wissen, größer als sogar die Hoffnung der Auferstehung, ich kann es fast nicht glauben, größer als das Armen helfen. Gott, deine Liebe, stellst du so groß dar in deinem Wort. Und ey, ich fühle mich unwürdig, darüber zu predigen. Gott, ich bin jetzt ein Neuling des Predigens. Da soll, denke ich, jetzt jemand kommen, der wirklich schon lange dabei ist, der wirklich über die Liebe predigen kann, Vater. Aber irgendwie hast du mir jetzt das auf das Herz gelegt, dass ich jetzt über Liebe predigen soll. Und ich bin ja überhaupt kein Beispiel, Gott. Ich meine, ich weiß nicht, ob dann mal jemand kommt und sagt, ich bin jetzt ein Beispiel, aber ich bin ja wirklich kein Beispiel, Vater. Und du weißt, wie schwer mir das gefallen ist, diese Predigt vorzubereiten. Jetzt ist es so gekommen, hilf uns jetzt heute allen, durch deinen Geist, durch deine Worte, wirklich mehr über Liebe zu lernen, Herr. Du bist jetzt mitten unter uns, unsichtbar, du hast es versprochen. Und benutze jetzt diese Rede, benutze jetzt die Worte, die ich sprechen werde, dass wir alle einfach ein bisschen mehr hingelangen zu deinem Prinzip von Liebe. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ich möchte die Predigt so beginnen, also der, sage ich mal, der eigentliche Teil der Predigt, und zwar, was ist das erste Stichwort, was dir in den Sinn kommt? Wie du dich geliebt fühlst. Das erste Stichwort, wie du dich geliebt fühlst. Und ich habe Zeit, so ein paar Leute anzuhören. Was hast du für ein erstes Stichwort? Oliver, Lob. Danke. Rebecca, bist du es? Loyalität. Thomas? Annahme. Sehr gut, danke schön. Miriam? Nochmal. Dienen. Hört mal, was andere sagen. Hört mal so mit, was Leute jetzt sagen. Vertrauen. Gitti. Gemeinsamkeit. Wie meinst du das? Ah ja, genau. Okay. Gemeinsame Zeiten. Can. Interesse zeigen. Ja, genau. Sehr gut. Hat noch jemand? Daniel?
Umarmung.
Amen. Gibt es noch jemanden, der ein erstes Stichwort hat? Rebecca? Vergebung. Okay, danke. So, wir haben viel gehört. Ich kann nicht alles kommentieren, aber ihr habt vielleicht auch alle zugehört. Was ist eigentlich Liebe? Ich kann von mir ein bisschen sagen. Also mein erstes Stichwort ist ein freundliches Lächeln. Ich habe dazu eine Geschichte aus meiner Jugend. Ich hatte Nachbarn, die sind hinzugezogen. Ich war in der Schule und ich war ein Außenseiter. Mich wurde, also hat man ausgelacht. Ich hatte eigentlich Angst vor Menschen. Und diese Nachbarn, die zogen da ein und die hatten Zwillinge in meinem Alter. Aber was total lustig war, und ich habe immer nur eine gesehen auf der Straße. Eine hat mich getroffen beim Schulweg nach Hause, wir haben geredet, dann mal die andere. Und ich bin ein halbes Jahr nicht sicher gewesen, sind das jetzt eigentlich zwei oder ist das eine? Ich fand es so peinlich. Und dann irgendwann habe ich sie doch dann zusammengesehen. Und da war ich irgendwie auch nicht sicher, haben sie jetzt wirklich zusammengesehen? Aber die haben mit mir immer so nett geredet. Und da war einfach ein freundliches Lächeln, ich kann es nicht anders sagen. Und die haben vielleicht zu Hause so ein bisschen gelacht, ja, er denkt wahrscheinlich, wir sind nur eine. Aber das hat mich, dieses freundliche Lächeln, das hat mich sehr geprägt. Bis heute, ich denke, ich bin ihnen dankbar, sie sind nicht Christen, aber ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie mir ein freundliches Lächeln entgegengebracht haben. Ein zweites Stichwort, das mir in den Sinn kommt, ist ein Tennisspiel. Das ist ein Begriff, den meine Frau geprägt hat. Ich fühle mich geliebt, wenn Gespräche ein Tennisspiel sind. Es gibt auch den Tennisroboter. Das gibt's wirklich. Das ist eine Maschine auf der anderen Seite des Tennisfeldes und sie spielt einfach total viele Bälle. Immer wieder einen neuen Ball und du musst halt gucken, ob du all diese Bälle kriegst. Und das ist auch so manchmal, wie man sich fühlen kann in Gesprächen. Hier sind 5 Geschichten in 10 Minuten. Und zu welcher Geschichte sollst du jetzt was sagen? Du weißt es nicht. Die andere Person merkt, du sagst gerade nichts. Okay, tschüss. Ich fühle mich geliebt, wenn jemand mir eine Frage zuwirft. Dann beantworte ich diese Frage und frage dann was zurück. Und es ist einfach so ein cooles Tennisspiel. Hin und her, das hat auch schon jemand gesagt vorhin. Ich denke, jemand hat auch gesagt, Zeit haben, Gemeinschaft haben. Also ich war auf einer Geschäftsreise jetzt vor 3 Wochen in Detroit und wir haben mit den Arbeitskollegen das Auto geteilt. Das heißt, ich konnte nirgendwo alleine hinfahren. Und in USA brauchst du ein Auto, sonst bist du niemand. Und das habe ich schon Geschwistern von Detroit gesagt, also wenn wir Zeit haben, dann musst du mich holen, du musst mich zurückfahren, egal wie weit es ist. Und jemand hat wirklich früher von der Arbeit Schluss gemacht, er hat sich Zeit genommen, mich noch extra 45 Minuten vom Hotel zu holen. Sie haben mich dann zum Essen eingeladen, es war einfach Gemeinschaft. Man hat mich zurückgebracht und einer hat gesagt, du sollst hier nicht gelangweilt sein, du sollst dich hier nicht einsam fühlen. Ruf mich an, ich lade dich dann wieder zum Essen ein. Da war einfach wirklich Umarmen, da war freundliches Lächeln, das war einfach diese besondere Erfahrung, du gehst irgendwo sonst hin, dort ist auch eine Gemeinde und war einfach so viel Wärme und da habe ich mich sehr geliebt gefühlt. Ein letztes Stichwort von mir, jemand ruft mich an und zeigt Initiative. Stichwort, oder der das mal gemacht hat, war Sven Queck. Ich freue mich, dass du da bist und das jetzt hörst. Wir hatten mal einen gemeinsamen Bibelkreis, es war eine super Zeit. Und dann, irgendwann habe ich so geäußert, irgendwie fühle ich mich auch einsam. Andere haben Ehe, ich habe halt keine Ehe. Fühle ich mich einfach manchmal einsam. Im Bibelkreis habe ich das geäußert und irgendwann hat Sven einfach angerufen. Hey Christian, ich wollte einfach mal nachfragen, wie hast du das gemeint? Erzähl mir ein bisschen mehr darüber. Du hattest damals nicht so viel Zeit, jetzt möchte ich ein bisschen mehr wissen. Ich habe mich so geliebt gefühlt. Okay, ich möchte jetzt dieses Reflektieren über, wie fühlen wir uns geliebt. Ich möchte abschließen, ich möchte dazu kommen, welche Atmosphäre kreierst du? Du. Geschwister erzählen mir oft, ich bin auch Bibelkreisleiter, ich rede mit vielen Menschen, sie haben Angst vor Urteilen. Sie haben Angst, andere würden schlecht über sie denken. Was denken andere, wenn ich gerade durch eine Glaubenskrise gehe? Würde mich vielleicht die Leitung auch aus der Gemeinde ausschließen? Da sind Ängste vorhanden. Und das ist doch ein bisschen ähnlich wie 1. Korinther 8. Wir haben gelesen, es geht um Götzenopferfleisch dort. Lass uns das kurz überlegen, was das damals bedeutet hat. Also das war Fleisch und Korinth war halt eine Gemeinde, wo wirklich Götzenopfer auch gebracht wurden auf den Tempeln und dieses Opferfleisch wurde dann verbrannt. Nein, es wurde nicht verbrannt, es wurde verkauft, das wollte ich sagen. Es wurde auf dem Markt verkauft. Und Christen haben sich halt gefragt, darf ich das jetzt kaufen und dann essen? Und die einen hatten da Gewissensbisse, waren schwach, aber die anderen waren stark, die haben gesagt, nein, nein, das dürfen wir essen, das kaufen wir jetzt und wir essen das sogar vor den anderen. Ja, wie haben sich die Korinther verhalten? Was haben sie für eine Atmosphäre kreiert? Sie sind in das Konzept Wissen zurückgefallen, von der Liebe in das Wissen zurückgefallen. Sie haben vielleicht gesagt, die Bibel sagt klar, dass uns jetzt alles erlaubt ist. Und so weiter. Wer dem nicht zustimmt, der ist geistlich schwach. Er muss umkehren. Und in Wahrheit ging es überhaupt nicht um ein Thema, dass jemand jetzt in den Himmel oder in die Hölle kommt. Das waren diskutierbare Themen, ob man jetzt dieses Opferfleisch essen kann oder nicht. Dieses Thema, diskutierbare Themen, das ist ein Begriff der Bibel. Du kannst auch mal kurz den Finger im 1. Korinther 8 drin lassen, wenn du eine richtige Bibel hast. Und dann nach Römer 14 gehen. Römer 14 möchte ich eine Stelle lesen. Hör mal zu, was da steht, oder lies selber. Nehmt denn an, der im Glauben schwach ist, ohne mit ihm über verschiedene Auffassungen zu streiten. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer Fleisch isst, verachte den nicht, der es nicht isst. Wer kein Fleisch isst, richte den nicht, der es isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wie kannst du den Diener eines anderen richten? Sein Herr entscheidet, ob er steht oder fällt. Er wird aber stehen, denn der Herr bewirkt, dass er steht. Also hier diese diskutierbaren Themen, das ist ein Konzept in den Briefen des Paulus, und das soll man eben so handeln, wie wir es gerade gelesen haben. Und solche Beispiele von Themen haben wir auch in unserer Gemeinde. Zum Beispiel, wir sind stolz zu wissen, wie man eigentlich leiten sollte und nicht anders. Und wie man die Bibel im kleinsten Detail auslegen sollte und nicht anders. Wie man ganz genau strategisch Missionen umsetzt. Oder vielleicht auch, wie viel Zeit man genau haben sollte, mindestens für Gott. Und du kannst dir auch selber noch andere Themen ausdenken, die wir in unserer Gemeinde haben, die eigentlich diskutierbar sind. Und nicht, es geht nicht darum, jemand kommt jetzt gerade in die Hölle oder in den Himmel. Ich befürchte, auch wir fallen dann ein bisschen in das Thema Wissen zurück, in das Konzept Wissen. Und ich glaube, wir können dann ein bisschen so reden, kannst du anderen richtig die Bibel lehren? Weißt du nicht, dass in der Bibel steht, das? Ich schon. Lass mich dir zeigen. Begreifst du es nicht? Lass mich dir sagen, das. Oder auch so Aussagen, wie ist das eine biblische Leitung hier? Sollte Leitung nicht punkto Mission einfach mal einen ersten Schritt tun und als gutes Beispiel vorangehen? Ich glaube zum Beispiel, die Leitung gibt absolut ihr Bestes. Und ja, es gibt verschiedene Wege nach Rom. Jeder würde es ein bisschen anders machen. Aber wenn wir bei diesen diskutierbaren Themen in das Konzept Wissen zurückfallen, dann gibt es sogar diese Warnung des Paulus. Schau mal zurück jetzt in 1. Korinther 8. So eine kleine Warnung ist ja auch schon im Römer 14 gewesen. 1. Korinther 8, 11. Der Schwache geht an deiner Erkenntnis zugrunde. Er, dein Bruder, für den Christus gestorben ist. Wenn ihr euch auf diese Weise gegen eure Brüder versündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, versündigt ihr euch gegen Christus. Also die Frage ist so ein bisschen, wie reden wir miteinander über geistliche Themen? Ich rede jetzt nicht über die Lehren, wo du sagst, jemand ist gerettet oder verloren. Das sind die sieben Dinge, die wir in Epheser hatten und immer wieder zitieren. Es geht eher so um die 100 anderen, die um diese Rettung jetzt nicht direkt gehen. Ich überlasse das dir, wie wir da miteinander drüber reden. Überleg dir selber. Aber ich bin hundertprozentig sicher, am Schluss müssen wir als Liebende erkennbar sein und nicht als Wissende. Ich möchte am Schluss noch ein paar Fallen benennen, die man in diesem Umgang miteinander haben kann, in die ich auch tappe, in die jeder mal tappt. Die erste Falle ist, mit der Miene kannst du jemanden beeinflussen. Wenn ich streng reingucke, dann wird er schon begreifen. Nein, die Miene macht ganz anders etwas aus. Es macht etwas aus, zu lächeln. Es macht etwas aus, wohlwollend zu sein. Das ist dann die Liebe, die darüber kommt. Ich denke, die zweite Falle ist, du kommunizierst jemandem, was du weißt. Und dann wird er schon wissen. Ich würde sagen, kommuniziere nicht zu viel, Sonst könnte der Gesprächspartner noch ganz abschalten. Mein dritter Falle, aber es ist keine Falle, es ist einfach natürlich, zuhören ist wichtig. Ja, zuhören. Denk nicht zu früh, dass der andere in genau der Situation ist, wie du denkst. Vielleicht musst du nachfragen, in welcher Situation ist er wirklich? Frag nach, wie geht's dem anderen? Einfach wirklich zuhören ist so wichtig. Okay, meine Predigt war, Wissen bläht auf, Liebe erbaut. Wir haben zuerst diese überragenden Aussagen der Bibel gehört. Wir haben uns dann wirklich gefragt, wie fühlst du dich geliebt? Ich habe auch gebetet, dass da was rauskommt, was ich eigentlich nicht erzeugen kann. Und dann haben wir uns gefragt, welche Atmosphäre kreierst du? Welche Atmosphäre kreierst du? Ich möchte zum Schluss kommen, auch mit einer Aussage, die man nur auf Englisch so findet, in 1. Korinther 13, 8. Love never fails. Auf Deutsch wurde es oft übersetzt als die Liebe vergeht nicht. Aber eigentlich sagt Paulus auch, die Liebe fehlt nie ihr Ziel. Menschen haben viele Methoden, um Glaubensziele mit Menschen zu erreichen. Okay, Wissen aneignen, Wissen vermitteln, zu glauben, herausfordern, Hoffnung zeigen. Und das sind alles gute Methoden. Die haben alle ihren Platz und ihren Moment. Frage ich überhaupt nicht dahinter. Aber vielleicht klappen sie manchmal nicht so gut. Vielleicht klappen sie manchmal länger nicht so gut. Und dann überdenke, welches ist eigentlich deine Hauptstrategie? Überdenke, was ist deine Hauptmethode? Gibt es vielleicht Beziehungen, kannst du dich fragen, in deinem Leben, was nicht so ganz funktionieren sollte? Wo du nicht weiterkommst? Gott verspricht dir wortwörtlich, mit der Methode Liebe wirst du zum Ziel kommen. Danke fürs Zuhören.